Deutschlandfunk, der Politik-Podcast.
Folge 255 des KorrespondentInnen-Gesprächs aus dem Berliner Hauptstadtstudio. Heute mit Ed Nürtag, also
Katharina Hamberger, hallo. Mein Twitter- und Instagram-Handle.
Genau, und mit Ed Kopfzeiler.
Johannes Kuhn, hallo.
Hallo Johannes Kuhn, du beobachtest für uns die Digitalpolitik im Hauptstadtstudio. Und mit Ed Caro-Lix. Hallo Caro.
Hallo, Caroline Born.
Aus Brüssel, unsere Korrespondentin in Brüssel. Ich bin Moritz Metz, der Redakteur des Politik-Podcasts. Und wir sprechen heute über das Medium, das wir gerade schon haben anklingen lassen, über die Internetplattform Twitter und über ihre Schnittstellen zur Politik und wie das heute verwendet wird. Und es gab natürlich gerade in den letzten Tagen die Nachricht, dass der reichste Mann der Welt die Plattform Twitter kaufen möchte. Darüber möchten wir auch sprechen, was das möglicherweise verändern kann und was da auch EU-Gesetzgebung möglicherweise daran ändern könnte.
Bevor wir da reingehen, Moritz, glaube ich, müssen wir einmal noch sagen, es ist auch deine Premiere. Der Moritz war hier im Politik-Podcast noch nie vorm Mikro, sondern ist quasi unser Mann für alles, unser wichtigster Mann eigentlich für den Politik-Podcast, ohne der nicht laufen würde, macht eigentlich die ganze Technik.
Genau.
Und kümmert sich um die Themen und um Feedback, um alles Mögliche. Und heute, wie schön, mal mit dabei.
Es ist mir eine Ehre, auch mal mit dabei zu sein. Und wir sind ja auch alle bei Twitter. Ich bin @MoritzMetz, das kann man noch sagen. Und ich wollte euch jetzt vor allem aber fragen, als Corris, wie weit ihr denn Twitter im Corri-Alltag nutzt? Und vielleicht fängst du an, Katharina.
Also für mich ist es ein täglicher Begleiter quasi. Das gehört ganz regulär zu meinem Alltag als Korrespondentin, zu meiner Informationsquelle. Fast mehr, muss ich gestehen, als die Nachrichtenagenturen. Das hören jetzt sicher die Kollegen und Kolleginnen von dpa, Reuters etc. nicht so gerne. Aber das ist meistens der erste Blick morgens. Was ist so bei Twitter los? Es ist wahnsinnig wichtig, wenn es um erste Reaktionen geht. Also wir haben irgendwie ein Statement, eine Erklärung, weiß ich nicht, von Olaf Scholz irgendwo und wir wollen wissen, wie reagiert XYZ darauf. Dann muss man eigentlich nur bei Twitter gucken und man kriegt sehr schnell Reaktionen, auch bei traurigen Anlässen, wenn Politiker, Politikerinnen sterben oder auch Schlimmeres passiert, dann kriegt man das eben sehr schnell, die Reaktion. Und das ist von daher sehr, ja, sehr wichtig und grundsätzlich auch wenn es nicht immer ein gesellschaftliches Bild widerspiegelt, weil ja doch Twitter ein sehr spezielles Medium ist, trotzdem so einen gewissen Einblick, wie politische Stimmungen sind, wo sich Dinge hinbewegen, wer auf welcher Seite steht, wo vielleicht gerade innerhalb von Parteien, Fraktionen Streit ist. Also ich nutze das quasi täglich. Man muss ein bisschen aufpassen, dass man sich nicht verliert.
Dorothee Bär, die ehemalige Staatsministerin für Digitalisierung, hat mal gesagt, auf Twitter seien nur Journalisten, Politiker und Geisteskranke. Ist das in Brüssel auch so, Caro?
Also nein, würde ich so nicht sagen. Und ich würde auch sagen, ich nutze Twitter vielleicht nicht ganz so täglich, wie es Katharina beschrieben hat, sondern mir hilft es tatsächlich mehr, wenn hier so spezielle Anlässe sind. Also wenn die Staats- und Regierungschefs hierher zum Rat zusammenkommen, dann haben wir ja oft die Verhandlungen, die bis spät in die Nacht gehen. Und wenn man jetzt, wie es zu Pandemiezeiten oft war, leider nicht vor Ort im Ratsgebäude sein konnte, dann sitzt man im Studio oder zu Hause und wartet eben, ob es da ein Ergebnis gibt. Und da ist Twitter eigentlich immer eine sehr zuverlässige Quelle, wo ich eben als erstes erfahre, jetzt gibt es eine Pressekonferenz, jetzt äußert sich gerade jemand. Also da hilft mir das sehr stark. Und zum Beispiel auch bei den Trilogverhandlungen, also wenn Kommission, Rat und das Parlament verhandeln, da gab es ja tatsächlich neulich, dass bis spät ins Wochenende rein verhandelt wurde, das digitale Dienstegesetz. Und da habe ich auch gewartet auf ein Ergebnis und saß im Kino und habe mir eben so eine Meldung gemacht, sobald sich da eben die zuständige Kommissarin äußert, dass man da einfach Bescheid weiß.
Johannes, du warst nicht nur hier in Berlin Korrespondent, sondern hast auch länger in den USA gearbeitet. Siehst du da in der Politblase nochmal einen Unterschied, wie sich das deutsche Twitter und wie sich das US-amerikanische Twitter so in Bezug auf Politik verändert?
Ja, in Deutschland hat, glaube ich, aufgeholt in den letzten Jahren. Also es ist tatsächlich, glaube ich, es gibt wenige Journalisten, Journalistinnen, die mit dem Hauptstadtbetrieb zu tun haben, die jetzt nicht das, wie Katharina gesagt hat, als Nachrichtenagentur nutzen. USA ist nochmal ein bisschen extremer, weil es noch geballter ist und weil da natürlich auch der Hauptstadtbetrieb oder der Politikbetrieb viel größer ist, weil es auch genutzt wird von Politikern, nochmal stärker Botschaften zu setzen, zu interagieren, auch teilweise die Leute aufzuwiegeln. Wobei es sich in den USA gerade auch so entwickelt, dass die Republikaner sagen, Twitter bevorzugt die Demokraten, deswegen wollen wir da nicht sein. Da kommen wir ja mal drauf, das ist ja auch eine Haltung, die Elon Musk so ein bisschen vertritt. Also es ist da natürlich schon nochmal sehr, sehr viel extremer, war natürlich auch während der Trump-Zeit sehr, sehr viel extremer, weil da hat de facto dann der Präsident ja, über Twitter die Nachrichtenagenda gesetzt. Ne? Also da sind dann die amerikanischen Washington-Korrespondenten sind dann um 6 Uhr morgens aufgestanden, haben geguckt, was Trump getwittert hat und dann wussten sie schon, okay, jetzt geht's wieder los.
Man muss vielleicht beim deutschen Twitter auch nochmal zurückgehen. Also Twitter gibt es seit 2009, 8?
Bisschen früher, 2006.
Seit 2006. Und in Deutschland hat das so ein doch später Fahrt aufgenommen. 2011 gab es eine legendäre Bundespressekonferenz. Da war ein großes Thema, dass der Regierungssprecher, damalige Regierungssprecher Steffen Seibert, den Account @Recksprecher eingerichtet hat und zum ersten Mal eine Reiseankündigung der Kanzlerin über diesen Account verbreitet hat. Und dann musste sich der stellvertretende Regierungssprecher Stegmanns damals in der Regierungspressekonferenz lang und breit erklären, warum jetzt der Regierungssprecher Twitter nutzt, was das denn soll, ob sich jetzt alle einen Twitter-Account zulegen müssen, ob jetzt solche Verlautbarungen nur noch über dieses Twitter kommen. Also da merkte man so ein bisschen auch, dass so die Angst vor dieser Entwicklung, die jetzt auch eingetreten ist, dass Journalisten und Journalistinnen vielleicht nicht mehr die Gatekeeper-Funktion haben, die sie lange hatten. Und das war, also jetzt im Nachhinein betrachtet, es gibt ein Protokoll davon, es liest sich wahnsinnig lustig, aber da muss man einfach wissen, da waren die meisten einfach nicht bei Twitter. Das hat sich dann über die Zeit einfach geändert, aber es war wirklich legendär und es war ein Aufschrei in dieser Berliner Politikblase, oh mein Gott, jetzt kommt hier so ein neues Medium und unser Weltbild quasi, um das jetzt mal überspitzt zu formulieren, bricht zusammen oder verändert sich.
Ja, und jetzt haben wir ja sogar einen Minister, der, man könnte sagen, Twitter-Minister ist, weil er vorher einfach viel, ja, wie sagt man, Agenda-Setting betrieben hat und sich als Gesundheitsexperte sehr stark profiliert hat und dann über die Talkshows einfach in ein Ministerium reingekommen ist. Ich glaube, das hat schon auch mit dem Druck zu tun, der da auf Twitter gemacht ist. Oder wie schätzt ihr das ein?
Ja, Karl Lauterbach wird sich ja noch zeigen, sozusagen, wie er sich dann als Minister schlägt. Aber ich finde schon, dass es tatsächlich so ist, dass wir da während Corona gesehen haben, wie jemand während einer Krise zu einer Popularität kommt, die er so über die klassischen Medien alleine wahrscheinlich nicht erreicht hat. So war es ein Zusammenspiel. Es war teilweise so, dass bei Maybrit Illner dachte man so, der wird dann jeden Donnerstag aus dem Schrank rausgeholt, weil er wieder zu Gast ist. Und das geht dann für mich. Ich fand auch damals, als Olaf Scholz, hat er ja auch gesagt, glaube ich, zur Verkündung, ihr wolltet ihn, ihr bekommt ihn, als er ihn vorgestellt hat in seiner Ministerriege. Ich fand, das ging schon so in Richtung Fandom, wie man sagt, also sozusagen Internet-Fankultur, wo wirklich dann jemand so als Idol gesehen wird, als jemand, der, wo alles unhinterfragt übernommen wird, was er sagt. Also er hat einfach eine riesen Fangemeinde gehabt und dadurch ist so ein bisschen ein Selbstläufer geworden. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, will ich gar nicht bewerten. Aber das finde ich, zeigt schon, dass es da eine starke Form von Veränderung auch des Diskurses gibt und auch eine Veränderung, wie Personal ausgewählt wird.
Und eine wahnsinnige Erwartungshaltung, ne? Das ist ja das, was du auch mit der Fankultur beschreibst, die damit dranhängt, an diesen Minister jetzt auch. Und man hat schon gemerkt, dass diese Erwartungshaltung in Teilen eben so nicht erfüllt werden kann, was mich ehrlich gesagt überhaupt nicht so sehr wundert, weil ein Ministerium zu leiten eben doch nochmal was anderes ist, als seine Meinung und seine die Studien, die man gelesen hat, über Twitter zu verbreiten, sondern das ist einfach nochmal eine andere Sache und das da clasht dann eben reelle Politik und Verhalten auf Twitter dann doch etwas aufeinander.
Ja, es gab ja dann auch auf Twitter sehr viel Unzufriedenheit an der anderen Seite. Johannes, du hast auch, als wir noch weiter vorher drüber gesprochen haben, auch da erwähnt, dass du denkst, dass schon sich auch die Art, wie sich Journalisten möglicherweise Meinung über Twitter bilden, sich verändert hat und dass du das nicht mehr genauso siehst wie vielleicht noch vor 11 Jahren.
Ja, das ist so. Ich war so Ende der Nullerjahre, 2010, 2011, war jemand, der in meiner Redaktion, aber auch in Journalistenschulen wahnsinnig dafür Werbung gemacht hat, sich das anzugucken, da zu recherchieren, da aktiv zu sein. Und was das Aktivsein betrifft, da bin ich inzwischen ein bisschen skeptischer, weil wir doch ja, an dem Punkt sind, wo ich finde, dass der Diskurs auf Twitter sehr extrem ist dafür, dass, wie Katharina gesagt hat, es ja kein Diskurs mit allen sozusagen ist, sondern wirklich nur eine relativ kleine Gruppe. Ja, und das funktioniert einfach nach einer Spielautomatenlogik, ne? Jeder weiß, wie ein guter Tweet funktioniert. Sag ich mal, humorvoll, ein bisschen sarkastisch gehend, empört vielleicht, emotional. So ein bisschen in der Regel auch dann die Sachlage vereinfachend und auch die Grautöne weglassend. Und bis auf das Humorvolle ist eigentlich alles davon nicht das, was ich von Journalisten oder an Journalisten schätze. Und dadurch, dass man so ein bisschen das Gefühl hat, dass das immer so in die Richtung geht, man versucht möglichst viel Zustimmung zu bekommen, teilweise Debatten nur noch ausgetragen werden nach, wer hat die meisten Leute hinter sich, wer hat die meiste Verbreitung, so ein bisschen wie ja Gläubige, die einen Streit beginnen, von dem sie schon wissen, dass sie irgendwie sowieso recht haben am Ende des Tages. Das ist A, keine Art und Weise, glaube ich, einen Diskurs zu organisieren. Das hängt natürlich an der Software. Und es ist für Journalisten, finde ich, auch gefährlich, da zu sehr sich daran zu beteiligen und sich zu sehr dann auch zu versuchen zu profilieren auf Kosten der Grautöne, die dann, glaube ich, doch wichtig sind in der Berichterstattung.
Du verlässt halt auch oft sehr schnell das ist jetzt auch sehr pauschal, aber die Gefahr ist zumindest da, dass man diesen Beobachterposten als Journalist und Journalistin verlässt und eben dann doch politisch irgendwo zugeordnet werden kann. Das ist jetzt vielleicht bei dem einen oder anderen Zeitungskollegen sowieso nicht überraschend, je nachdem für welche Zeitung, für die man schreibt. Aber gerade jetzt bei öffentlich-rechtlichen Journalisten merkt man halt sehr schnell, dass da sehr stark drauf geschaut wird, was twitterst du, was machst du, wie äußerst du dich, welche Einstellung hast du zu dem oder dem, und das kann dir auch sehr schnell um die Ohren fliegen, wenn es problematisch ist. Also ich kann mal erzählen, ich habe letztens schickte mir eine Frau einen Screenshot und sagte, ja, ich glaube, das war nicht irgendwie bösartig gemeint, sondern eher ein Hinweis. Sie haben ja das und das hier geliked, und das war irgendein AfD-Troll. Und ich war erst kurz schockiert und merkte dann, da hat einfach eine andere Frau einen ähnlichen Twitter-Namen wie ich. Aber wenn sowas kann natürlich zu einer schwierigen Verwechslung führen. Und das sind Dinge, die einem auch Schwierigkeiten bereiten können, kann ich mir vorstellen.
Ich würde da aber auch hinzufügen, dass Twitter schon auch dafür gesorgt hat, zumindest jetzt vielleicht nicht auf einer Bundesebene, aber auf einer Landesebene habe ich das von Leuten öfters berichtet bekommen, dass es sehr zuträglich ist dafür, also in einer Art Lokalpolitik, Politiker, Regierende zu erreichen und mit denen dann auch in den Dialog zu treten, weil das sind ja auch nur Menschen, die abends auch gucken, was sie alles bei Twitter für Menschen haben, und dass es sozusagen auch leichter geworden ist, manchmal Themen, Informationen dann auf eine politische Agenda zu bringen. Beobachtet ihr es vielleicht auch in der Bundes- oder auch EU-Politik?
Ich finde es bei EU-Politik immer nicht ganz dasselbe. Ich glaube, ich habe also überlegt, woran das liegen kann, jetzt wo ich euch reden höre, und ich könnte mir vorstellen, dass es halt echt so ein bisschen daran liegt, worüber man immer gerne redet, dass man es hätte, aber es eben nicht vorhanden ist, so eine Art europäische Öffentlichkeit, also dass es das eigentlich nicht gibt, und ich finde auch nicht so richtig jetzt für EU-Politik, also in Grundzügen vielleicht, aber dass deswegen ja da nicht so eine große Rolle spielt, weil da eben der Austausch über die Ländergrenzen hinweg jetzt nicht so stark betrieben wird.
Vielleicht können wir uns diese ganze europäische Twitter- oder Social-Media-Frage nochmal mitnehmen in einen späteren Teil dieser Politik-Podcast-Ausgabe 255. Der Politik-Podcast ist ja ein Redaktionsgespräch, in dem wir sozusagen nachbilden, wie das auch funktioniert, wenn wir in den Redaktionsrunden über Themen diskutieren. Was wir oft aber nicht im Politik-Podcast machen, ist, darüber zu sprechen, ob ein Thema überhaupt relevant ist für uns, jetzt für unsere Berichterstattung oder auch über den Politik-Podcast. Das treibt natürlich viele echte Redaktionssitzungen an. Und so haben wir auch am Dienstag, glaube ich, war das dann nochmal darüber gesprochen, ob denn Twitter überhaupt ein Thema ist für den Politik-Podcast. Und da gab es ganz unterschiedliche Meinungen. Also von der reichste Mann der Welt kauft die wichtigste öffentliche Diskursarena der Welt. Das ist auf jeden Fall hochpolitisch, bis hin zu der Kauf macht das nicht zu einem Thema. Vielleicht wollt ihr da nochmal eure beiden Meinungen da in den Raum werfen.
Fängt die Kritikerin an. Also ich kann mich an den Tag erinnern, als du das, Moritz hatte das bei uns, wir haben so einen internen Chat geschrieben, das ist doch ein Thema. Also ich sehe natürlich, dass grundsätzlich das Thema Elon Musk kauft Twitter ein Thema ist, aber ich sah es nicht bei uns als Politik-Podcast-Thema ganz zwingend und auch nicht zwingend als Hauptstadtstudio-Thema, weil es erstmal keine direkten Auswirkungen, zumindest jetzt noch nicht, auf Deutschland, auf deutsche Politik hat, auf Bundespolitik hat. Also werden wir natürlich noch sehen, was Regulierungsmaßnahmen betrifft, wie Musk damit umgehen wird. Und das ist ja dann doch wieder eine europäische und auch eine deutsche Politikfrage. Wenn es um Fragen Meinungsfreiheit, Hate Speech und so geht. Und das ist ja doch ein Riesenthema. Grundsätzlich ist natürlich, ne, wie wir gerade besprochen haben, Twitter einfach ein Medium, das für uns Journalisten und Journalistinnen hier in der Hauptstadt, ne, du hast das Doro-Bär-Zitat gemacht, das wahnsinnig wichtig ist und das nicht mehr wegzudenken ist, das natürlich auch seine Tücken hat, über die wir diskutieren müssen und die natürlich auch wiederum die Politik beeinflussen. Also ich habe gesagt Hate Speech, also Hassrede, Angriffe, Drohungen auf Politiker, Politikerinnen, auch auf Journalisten, Journalistinnen und nicht nur auf uns, sondern auch wirklich auf viele andere Menschen auch, die dann wiederum, was das wiederum natürlich auch die Politik betrifft, die damit umgehen muss und die meines Erachtens schon gucken muss, wie muss Regulierung gestaltet werden, um das irgendwie in den Griff zu kriegen, wo sind da die Grenzen, wie kann man da ansetzen. Nur quasi allein der Kauf von Twitter durch Elon Musk war jetzt für mich kein Auslöser zu sagen, ich muss das unbedingt bundespolitisch besprechen, rede aber trotzdem sehr gern mit euch darüber. Es ist interessant, sich da auszutauschen. Nur warum sie jetzt alle fragen, warum ich da bin.
Und ich hatte gesagt, dass es möglicherweise schon Reaktionen darauf geben könnte, aus der Bundespolitik-Ebene, dass da PolitikerInnen sich dazu jetzt geäußert haben, habe ich nicht so gesehen. Ich selber finde die Übernahme durch Elon Musk relativ problematisch und das war auch eher die Position von Johannes.
Ja, ich stimme so ein bisschen Katharina schon zu. Es ist immer so, es ist sehr selbstreferenziell, wenn Journalisten und gerade Berliner Hauptstadtjournalisten da über Twitter reden. Aber natürlich grundsätzlich sagt es was über unser Zeitalter aus. Ne? Es ist, hat sich, finde ich, kann man sicherlich widersprechen, aber es ist im Sinne von öffentlicher Wirkung und wie dann auch Dinge in diese Wechselwirkung mit dem Medienbetrieb, der global ist, ist es tatsächlich die wichtigste soziale Plattform, die wir haben. So, da wird, gerade was Politik betrifft, da wird halt auch Politik gemacht, nicht nur verkündet, sondern auch ausdiskutiert. Da gibt es bestimmte Meinungskonjunkturen etc. Jetzt im Ukraine-Krieg sehen wir, dass es das, was im ersten Irak-Krieg CNN war, ist jetzt wahrscheinlich Twitter. Abgesehen davon, dass man ein bisschen aufpassen muss, was alles echt ist und was nicht. Also es ist als politisches Medium relevant und es hat auch etwas zu sagen, wenn eben jetzt jemand wie Elon Musk sagt, ja, ich kaufe mir das einfach, der das ja selber auch irgendwie extrem gut gemacht hat, diese Plattform zu nutzen. So nach Trump wahrscheinlich der in Anführungszeichen talentierteste Twitter-Nutzer, wenn man guckt, wie er seine wie er den Börsenkurs von Tesla dadurch gesteigert hat oder wie er bestimmte Kryptowährungen mal hochgetwittert hat und dann runtergetwittert hat. Also er weiß schon, wie man es benutzt und er weiß halt auch, dass es eben dann doch nicht die Diskursarena ist, sondern einfach ein riesiges, riesiges Megafon. Und das ist natürlich hochpolitisch, nicht nur in diesem ganzen Kontext, wie geht man damit um, sondern auch, ja, in welchen Händen ist die Infrastruktur und was kann man tun, um so eine Infrastruktur dann auch so zu gestalten, dass sie nicht Nebenwirkungen oder Hauptwirkungen hat, die gesellschaftlich sehr problematisch sind.
Vielleicht müssen wir das alles ein bisschen aufdröseln, diese verschiedenen Punkte, die da drin stecken. Und eines ist natürlich das Verständnis von Elon Musk von Free Speech. Also was meint er damit, wenn dann alle alles sagen können? Ist das dann noch gut oder nicht? Es ist ja schon auch so, dass Twitter einfach diese Moderation braucht, damit bestimmte Menschengruppen dort überhaupt noch aushalten.
Ja, es ist, also ich, vielleicht will das Johannes ergänzen dann auch nochmal. Ich glaube, dass er natürlich geprägt ist von einem vielleicht anderen Begriff von Free Speech, als wir das sind. Ne? Als bei uns gibt es, glaube ich, nochmal engere Grenzen, als es sie zum Beispiel in den USA gibt. Deswegen bin ich mal gespannt, welche Auswirkungen das hat, auch in Bezug auf dann, wenn es eben um die Bekämpfung von Hass und Hetze eben auch bei Twitter geht, wenn es darum geht, was muss möglicherweise gemeldet werden, wo beginnt oder wo ist es strafrechtlich relevant. Und das ist ja einfach auch ein riesiges Thema, weil das einfach auch Gesellschaft beeinflusst. Also ne, so wenig Twitter-Nutzer wir vielleicht im Verhältnis zu unserer zur Bevölkerung haben, Jetzt hat es trotzdem einen riesigen Impact. Es ist nicht nur Twitter, sondern grundsätzlich soziale Netzwerke, ja, dass man ja auch erlebt, dass dieser Hass, der über Leute ausgeschüttet wird, dazu führen kann, dass Leute sich zum Beispiel aus Diskursen zurückziehen, dass, was ich auch schon gehört habe, junge Leute auch sagen, sie wollen sich nicht mehr politisch engagieren, weil sie eben genau davor Angst haben, dass sie mit so viel Hass konfrontiert werden, mit Drohungen konfrontiert werden, was ja auch passiert. Und da ist eben die Frage, wo sind da die Grenzen und wo sieht jemand wie Elon Musk die Grenze und inwieweit wird er sich an Vorgaben halten, die eben in bestimmten Ländern ist zu kleinteilig gedacht, Bereichen gelten wie der EU oder dann eben anderen Staaten.
Er hat ja auch schon gesagt, dass er solche Regeln wie die dazu geführt haben, dass Donald Trump bei Twitter suspendiert wurde, dass die dann vielleicht wieder aufgehoben werden könnten, obwohl Donald Trump selbst sagt, er will da nicht wieder zurückkehren. Weiß man noch nicht ganz, was dann darüber passieren wird. Auch die ganze Übernahme wird ja noch einige Monate oder bis zum Jahresende dauern.
Ja, ich glaube, da gibt es... Ich würde mal sagen, was Katharina gesagt hat, ist absolut richtig. Es ist natürlich eine amerikanische Perspektive, die er da einnimmt, die auch natürlich gerade mit dem Kulturkampf, den wir bei uns bis zu einem gewissen Grade auch haben, der da aber natürlich sehr viel extremer geführt wird, das damit zu tun hat. Und er hat natürlich so ein bisschen eine altmodische Vorstellung in dem Sinne, aus den 90ern, so die Cyberbewegung, ja nicht mal, das Internet als großes demokratisierendes Element, was auch stimmt tatsächlich, aber eben es ist eben nicht so, wenn man alle Menschen der Welt miteinander vernetzt und ihnen große Plattformen gibt, wo die Öffentlichkeit ungefiltert kommuniziert, dass dann unbedingt die besten Eigenschaften des oder der Einzelnen hervorgekehrt werden, nämlich im Gegenteil. Und dessen ist er sich, glaube ich, nicht so ganz bewusst, was er dann de facto macht. Kann man schwer sagen. Ist ja auch de facto, gibt's Twitter schon, er findet es ja nicht neu, er wird ein paar Sachen vielleicht ändern. Aber natürlich wird es interessant, weil wir da natürlich auch dann an dem Punkt sind, Stichwort, wie wird er sich dann gegen einzelne Regierungen positionieren, die vielleicht dann bestimmte Zensurgesetze erfüllt sehen wollen oder umgekehrt ist er vielleicht angreifbar, weil dann eine Regierung in Land X sagt, ja gut, schönes Twitter hast du da, ich habe da so ein paar Bitten, was du löschen musst und wenn du die nicht erfüllst, dann gucken wir halt mal, was mit den mit deinen Tesla-Importen in unser Land ist. Ne? Also da gibt es natürlich ganz interessante Szenarien, die man sich da überlegen kann.
Was mich jetzt mal von euch beiden, Caro und Johannes, interessieren würde, wäre, weil eben Johannes das gerade gesagt hat, Zensur, man kann auch von, ne, man kann es auch als Regulierung dann bezeichnen, je nach Land wahrscheinlich, was da passiert. Mich würde von euch mal interessieren, wo sind denn die Grenzen, die jetzt vor allem Deutschland und Europa betreffen? In Deutschland haben wir das NetzDG, das Netzdurchsetzungsgesetz, und auf europäischer Ebene ist ja gerade der Digital Services Act verhandelt worden, der ja auch wiederum genau die sozialen Netzwerke in den Blick nimmt. Vielleicht könnt ihr das mal aufdröseln, wo quasi für Elon Musk die Grenzen wären und woran er sich jetzt halten muss.
Also das fiel ja eigentlich fast zusammen, diese Ankündigung von Elon Musk, dass er Twitter kaufen wird und die Einigung aufs digitale Dienstegesetz, was jetzt natürlich noch ein bisschen dauert, bis es in Kraft tritt. Aber da haben sich schon direkt Stimmen gemeldet, zum Beispiel der zuständige Binnenmarktkommissar Thierry Breton, der direkt gesagt hat, er muss sich hier schon an Regeln halten und hat dann gleich auf die Strafen hingewiesen, die ihm drohen würden. Und das finde ich nochmal interessant zu sagen. Breton ist ja immer derjenige, der so vom Internet als dem wilden Westen gesprochen hat, den das digitale Dienstegesetz, also dafür sollte es jetzt der neue Sheriff sein, der für Ordnung sorgt, was wahrscheinlich auch nicht ganz stimmt, weil es war ja bisher jetzt nicht nur ein rechtsfreier Raum. Aber da hat man direkt reagiert, als diese Nachricht für Musk kam, und die Wettbewerbskommissarin hat auch nochmal gesagt, wir finden das in Ordnung, wenn Musk das kauft. Ein Problem wäre es eigentlich nur, wenn er mehrere Netzwerke dann kaufen würde. Hier war bisher eher so die Reaktion, er soll sich an die Regeln halten, dann ist es in Ordnung.
Ja, mich würde interessieren, ob das dann überhaupt auch funktionieren kann. Also ob dann diese Regeln, dass die EU dann wirklich effizient durchsetzen kann.
Na, ich glaube, das ist jetzt die große Bewährungsprobe fürs digitale Dienstegesetz, ob das dann klappen wird. Aber das wird noch ein bisschen dauern, bis es dann wirklich in Kraft tritt. Wir haben ja eine relativ lange Übergangszeit von 15 Monaten und der wirklich finale Text ist noch gar nicht da. Also das dauert alles noch, aber wenn Elon Musk da von freier Meinungsäußerung nach dem amerikanischen Modell spricht, dann ist es so, dass im Digitale-Dienste-Gesetz eben steht, illegale Inhalte sollen gelöscht werden. Da ist der Richtwert 24 Stunden, also ein bisschen schwächer, als es bisher im NetzDG stand. Und auch natürlich kompliziert, wenn wir sagen, es ist in den verschiedenen EU-Ländern unterschiedlich geregelt, was ein Rechtsverstoß in dem jeweiligen Land ist. Aber das wäre auf jeden Fall eine dieser Regeln, die sich mit Musks Ankündigung total beißt.
Ich glaube, der wichtige Unterschied zwischen Netzwerkdurchsetzungsgesetz und Digital Services Act, also da gibt es natürlich noch sehr viele Detailunterschiede, ist tatsächlich, dass das NetzDG bestimmte strafbare Inhalte löschpflichtig macht durch die Plattform. Das hat ja mal so funktioniert, weil die ja gleichzeitig noch mit dem Hausrecht löschen können und dann so ein bisschen eigenen Spielraum haben. Und der Digitale Dienste Act sagt eben, alle illegalen Inhalte müssen gelöscht werden. Also NetzDG war ja tatsächlich Hate Speech vor allem. Und beim Digital Service Act geht es tatsächlich um alle illegalen Inhalte. Und wie du gesagt hast, Caro, das Interessante wird ja zu sehen, die EU-Kommission hat sich jetzt nicht getraut, auch zu Recht, finde ich, zu sagen, wir definieren, was illegale Inhalte sind, sondern das machen ja weiterhin die Nationalstaaten. Das kann natürlich, wir haben ja eine sehr große Bandbreite, sage ich mal, von Verständnis von Meinungsfreiheit zum Beispiel. Das wird natürlich sehr interessant zu sehen sein, wie das dann die einzelnen Länder dann de facto dann auch auslegen. Aber ich glaube, unter dem Strich kann man schon sagen, widersprich mir gerne, dass die EU da insofern Vorreiter ist, dass viele andere sich sowas eventuell wünschen würden. Und wir jetzt auch in den USA, in Australien, wenn ich so die Medien die letzten Tage verfolgt habe, selbst Obama in seiner Rede letzte Woche hat er gesagt, so sowas wie den Digital Services Act bräuchten wir eigentlich auch in den USA. Also man sieht sich, glaube ich, schon so ein bisschen als Vorreiter.
Aber wäre sowas, Johannes, jetzt mal deine Einschätzung, auch wenn du jetzt schon länger nicht mehr in den USA lebst, aber wäre das denn überhaupt möglich, weil dieses Freedom of Speech ist ja so ein hohes Gut und so heilig, dass man wirklich alles sagen darf, obwohl die Netzwerke natürlich auch ihre eigenen Regeln haben, ne, muss man ja auch immer dazu sagen. Trotzdem frage ich mich, ob sowas dann nicht viel schwerer durchzusetzen wäre, als es in Europa durchzusetzen ist.
Naja, Freedom of Speech ist in den USA ja immer auch so ein Missverständnis. Freedom of Speech heißt ja erstmal, dass die Regierung deine Meinung nicht unterdrücken darf. Und das geht ja hin bis zu Speech is Money im Sinne von, dass ich als Unternehmen so viel spenden darf, mehr oder weniger, wie ich möchte an politische Kandidaten. Aber das nur am Rande. Naja, ich glaube, die werden sich eins zu eins übernehmen können, weil dann natürlich auch zwei komplett unterschiedliche politische Pole aufeinandertreffen. Der eine Pol, die Demokraten, die sagen, es ist zu viel, was an Hass passiert, die Plattformen machen zu wenig, wir brauchen eine gesetzliche Regelung und die GOP, die Republikaner sagen, die Plattformen machen viel zu viel und dass sie Trump runterschmeißen und dass da Leute gesperrt werden von Twitter oder von Facebook, das ist der Versuch, unsere Sichtweisen zu unterdrücken. Die Diskussion haben wir im Kleinen ja in Europa auch, ne? Also so ist es, sage ich mal, ist nicht ganz vergleichbar, aber und diese Diskussion wird natürlich da eine Einigung auf Standards relativ schwierig machen. Also das ist tatsächlich so, dass da wir, glaube ich, eher Minimalregulierungen sehen werden, wahrscheinlich eher auf Ebene der Bundesstaaten, bis wir da so eine Großregulierung, wie wir es jetzt in Europa haben, sehen werden.
Neben dem Hass im Netz und wirklich gefährlichen Inhalten sind Fake News ja auch nicht gerade ungefährlich. Hat da die EU auch einen Plan mit dem Digital Services Act, Caro?
Das Thema Desinformation ist auch ein Punkt, den die EU im DSA angeht. Also sehr vorsichtig, würde ich sagen. Also wenn wir da unterscheiden, wir haben einmal die illegalen Inhalte, aber wir haben auch die sogenannten schädlichen Inhalte, die jetzt nicht strafbar sind, aber zum Beispiel solche Manipulationskampagnen. Und da sieht die EU vor die sehr großen Plattformen, also 45 Millionen Nutzer in der EU im Monat, vor, dass sie so Risikoanalysen betreiben müssen und mögliche Gegenmaßnahmen vorschlagen müssen, wie zum Beispiel mehr Inhalte, Moderation oder dass sie ihre Algorithmen ändern. Und das ist ja vielleicht auch nochmal ein spannender Punkt, dass da insgesamt mehr Transparenz reinkommen soll. Also wie funktionieren die überhaupt? Johannes, du hast gesagt, man hat da eigentlich gar keinen Überblick, wie das Ganze funktioniert. Also dass wir einfach ein bisschen genauer verstehen können, wie die Plattformen funktionieren.
Darf ich da nochmal eine Frage nachschieben, Caro? Wie ist es denn, war sowas schwer zu einen? Ich kann mir vorstellen, dass in Ungarn es eine andere Vorstellung davon gibt, was schädliche Information ist und Desinformation ist, als es das vielleicht in Italien, Deutschland, Frankreich der Fall ist.
Ja, die Verhandlungen sind da tatsächlich ja immer nicht so offen. Aber ich glaube, man hat da immer diesen sehr, sehr schmalen Grat einfach zwischen Meinungsfreiheit und zwischen dem Schutz von Minderheiten. Und ich bin mir sehr sicher, dass das immer eine Rolle spielt, wenn die zusammen am Tisch sitzen. Nur kriegt man das leider einfach nicht so stark mit.
Es gibt noch ein anderes Thema in diesem Twitter-Komplex, das mich beschäftigt hat, und zwar die Frage, ob letztlich die Gesellschaft versagt hat darin, sich so zentral auf diese Diskursplattform, die ja, was Userzahlen angeht, längst nicht die größte ist. Ich glaube, es ist auf Platz 15 von allen sozialen Netzwerken auf der Welt. Da kommt erst Twitter mit seinen Usern. Aber es ist trotzdem ja eine wahnsinnig wichtige Plattform, zumindest hier jetzt in so einer westlichen Gesellschaft wie Deutschland. Und haben wir da als Gesellschaft nicht auch versagt, dass wir nicht eine Alternative geschaffen haben, die nicht durch einen einzigen reichsten Mann der Welt, der dann da seine Vorstellungen weitgehend durchsetzen kann, auch wenn natürlich jetzt dann solche europäischen Regelungen da reinkommen und auch deutsche Regelungen reinkommen. Aber ist das denn eigentlich nicht, wäre das nicht eigentlich gut, wenn die Gesellschaft ein Forum hätte, wo sie sich austauschen könnte, wenn das eine Infrastruktur wäre, die auch durch die Gesellschaft bereitgestellt wird? Also es gab dann Forderungen auch im Netz von Leuten, die sagen, wir bräuchten so eine Art öffentlich-rechtliches System für Social Media. An der Stelle, es gab es ja auch schon mal für Suchmaschinen und dann auch eher so aus Europa kommend. Ich weiß nicht, ob das überhaupt funktionieren kann, aber ich finde diesen Gedanken als Utopie sehr denkenswert, weil das doch, so wie das jetzt aussieht, eher auch eine Sackgasse ist. Vielleicht stirbt dann auch Twitter einfach ab, weil die Leute sich davon abwenden oder es wird halt wieder mehr wilder Westen. Aber ich glaube, dass wir so eine Diskursplattform auf jeden Fall brauchen und dass die auch eher von der Gesellschaft kommen sollte als von einem Einzelunternehmer.
Ich bin da, also es ist eine schöne Utopie, ne? Stellen uns alle eine schöne Plattform vor, auf der wir alle...
Es ging auch als Protokoll.
Ja, wo wir schön diskutieren miteinander und alle sich an die Netiquette halten und sich an die Regeln halten und so. Ich glaube nur, es ist nicht möglich. Also Twitter, wir haben vorhin drüber geredet, gibt es schon sehr lange. Es scheint offenbar eine gute Plattform zu sein, sonst würden sich nicht so viele Leute da aufhalten. Es gab ja auch immer wieder Versuche, vielleicht andere Plattformen zur Verfügung zu stellen. Es ist, hat so nicht funktioniert. Und ich würde sagen, die Leute sind dann auch träge. Also das gilt ja auch für alles andere. Wir haben, jetzt gehen ja alle wohin? Zu Mastodon?
Mastodon ist so eine dezentrale Twitter-Alternative. Ja. Das ist das Feediverse, da gibt es ganz viele. Da gibt es auch eine Art Instagram-Klon, aber das sind viel weniger Leute und das funktioniert auch anders.
Ich glaube, dass es ist so oft, kam wieder irgendein Netzwerk, wo es hieß, das ist das nächste Facebook, Twitter, was weiß ich. Und dann hat man sich da angemeldet und dann war es in 2 Wochen wieder tot. Es ist bei den Messenger-Diensten ähnlich. Die Leute nutzen WhatsApp. Wenn du dann sagst, nutzt doch Threema oder nutzt doch Signal, es ist sicherer, wird es auch von der Hälfte nicht genutzt, weil es halt zu bequem ist zu wechseln. Ich kann mir auch nicht so ganz vorstellen, wie so eine Struktur aufgebaut werden kann von einem, jetzt mal in Anführungsstrichen, öffentlich-rechtlichen Twitter. Wo soll das Geld herkommen? Wer soll das aufbauen? Wer hat das Know-how, sowas aufzubauen? Das ist ja auch nicht so einfach. Wie ist das dann kontrolliert, reguliert, wie wird das moderiert? Ich glaube auch, gerade in Deutschland würden diejenigen, die jetzt schon Probleme mit dem Öffentlich-Rechtlichen haben, damit noch viel mehr ein Problem haben, weil sie natürlich eine stärkere Regulierung befürchten. Ich glaube, sowas wäre auch europaweit, weltweit sehr schwer umzusetzen, weil wir so unterschiedliche Strukturen haben in so unterschiedlichen Ländern, die sowas vielleicht national möglich machen, aber eben nicht in einem übergreifenden Kontext. Und dann bei öffentlich-rechtlich ist die Angst sehr groß, dass das doch in irgendeiner Form, obwohl wir sind öffentlich-rechtliche Journalisten, wir wissen, Staat greift da nicht ein, wir sind keine Staatsmedien. Trotzdem ist wahrscheinlich die Befürchtung da, dass es doch in irgendeiner Form ein stärker vom Staat reguliertes Medium ist, auch wenn es dann vielleicht nicht so wäre.
Realistisches Schlusswort, vielleicht auch noch eins von Caro und Johannes.
Ich glaube, es ist ganz, ganz schwer. wenn da jetzt schon die großen Plattformen da sind, dem irgendwas entgegenzusetzen. Also ist ja wahrscheinlich auch immer schwer zu argumentieren, warum sollte man das, ich nenne es jetzt mal Öffentlich-Rechtliche, aufbauen, wenn es das eigentlich schon gibt. Und da sich ja auch die Plattformen immer ein Stück weit anpassen. Also dass Twitter einem zum Beispiel anbietet, die Zeitleiste chronologisch zu machen. Also dass da ja auch immer so ein bisschen die Plattformen sich bewegen, entgegenkommen und dass, Katharina hat es gesagt, einfach so eine Behäbigkeit da ist, die sowas einfach sehr, sehr schwer machen würde, das aufzubauen. Also ich sehe es leider auch nicht als realistisch an.
Ich sehe es auch für, ich glaube, es ist ein Thema, das jetzt in dieser Woche natürlich mit Interesse diskutiert wird, weil eben der reichste Mensch der Welt jetzt plötzlich so eine Infrastruktur übernimmt. Der Staat ist nicht gut im Softwarebauen, muss man ganz klar sagen. Selbst wenn der Staat jetzt irgendwie ein Protokoll in Auftrag geben würde etc., funktioniert es ja auch durch die Netzwerkeffekte. Du hast gesagt, Mastodon, das funktioniert. Sowas funktioniert halt nur, wenn eben auch andere Leute, die du kennst oder die du interessant findest, dort sind. Und da haben eben diese Netzwerkeffekte, diese Konzentration von Nutzern, die haben in vielen Bereichen schon stattgefunden. Also zumindest jetzt, was textbasiert betrifft. Bei Video haben wir mit TikTok zum Beispiel einen neuen Akteur, haben wir gar nicht drüber gesprochen. Was auch wahnsinnig wichtig wird, wo wir, sag ich mal, Algorithmen haben, die noch stärker eine Blackbox sind, was du angezeigt bekommst, welche Videos. Du hast natürlich inzwischen auch eine sehr starke Form von privaten oder semi-öffentlichen Gruppen. Wir denken an die Telegram-Gruppen, im Guten wie im Schlechten sozusagen. Also es verlagert sich auch immer was. Und in dem Moment, wo du versuchst, was nachzubauen, bist du eigentlich schon zu spät dran mit dem Ganzen. Unterm Strich sind wir eigentlich wirklich tatsächlich auf der Frage, wie reguliere ich das Ganze? Wie schaffe ich einen Rahmen? Da gibt es sehr viel Gutes in DSA, ein paar Sachen, die nicht so gut sind. Und natürlich auch, wie ermögliche ich es auch, dass dann vielleicht mal das nächste oder übernächste Ding vielleicht mal aus Europa kommt. Wird wahrscheinlich nicht in dem Bereich Consumer-Internet sein, aber zumindest bei Industrieplattformen zum Beispiel, das ist ja auch wichtig, dass man das ermöglicht. Aber unter dem Strich ist es auch weiterhin wahnsinnig heikel, weil über das, was wir jetzt gesprochen haben, so Stichwort Hate Speech, es gibt ja auch den Wunsch, Desinformation zu regulieren und abzuschalten. Das ist natürlich wahnsinnig schwierig, weil Hate Speech können wir in Deutschland so interpretieren und in Russland ganz anders. Oder Desinformation, die jetzt in Russland unter Strafe stellt, da ist es eben, wenn man den Krieg Krieg nennt. Und das ist wahnsinnig schwierig. Also gerade beim Thema Desinformation kann ich nur sehr davor warnen, da zu versuchen, irgendwie eine staatliche Regelung zu finden, um ja mehr oder weniger Wahrheit per Gesetz zu regulieren. Gleichzeitig ist es natürlich weiterhin auch ein großes Thema. Also es ist echt sehr, sehr heikel.
Da gibt es noch sehr viel über diese Themen zu sprechen. Es wird auch noch sehr viel in der Bundespolitikblase getwittert werden. Wir twittern übrigens auch unter @dlfberlin, aber auch noch so sonst. Ich sage nochmal die Twitter-Handles. Das ist @nirtag, Katharina Hamburger, @kopfzeiler, Johannes Kuhn, @caro_lix, Caroline Born und @moritzmetz. Das bin ich und wir verabschieden uns für diese 255. Ausgabe des Politikpodcasts. Über Feedback freuen wir uns immer sehr. politikpodcast@deutschlandradio.de, @deutschlandfunk. .de geht auch und wir versuchen jede dieser Zuschriften mit Tipps, mit Ideen, mit Anregungen oder Kritik auch zu beantworten. Wir hören uns wieder. Bis bald. Ein schönes Wochenende.
Tschüss.
Tschüss.
Tschüss.